Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Er ist Professor für Personalwesen und promovierter Informatiker. Er verbindet moderne Technologie mit HR-Prozessen, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile für Unternehmen zu schaffen. Als Geschäftsführer der Pludoni GmbH treibt er den Empfehlungsbund voran, ein kooperatives Recruiting-Netzwerk, das Personalmarketing radikal neu denkt. Statt teurer Jobbörsen setzen über 400 Mitgliedsunternehmen auf einen gemeinsamen Marktplatz, den sie selbst authentisch bewerben, durch Empfehlungscodes, Netzwerke und Community-Portale. Das reduziert Recruiting-Kosten um bis zu 90%. Im Fokus stehen smartes Personalmarketing, echtes Employer-Branding und eine Auswahlkultur, die auf Vertrauen und Fairness basiert, nicht auf Klickzahlen. Herzlich willkommen bei Recruiting Basics, Professor Dr. Jörg Klukas.
Willkommen, Jörg. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben uns über einen LinkedIn-Kommentar kennengelernt, in dem du sagst, es gibt kein System, das systematischer falsche Entscheidungen produziert als unsere Auswahlverfahren. Unsere meinst du natürlich, glaube ich, Gesamt-Recruiting-Landschaft, nicht irgendwelche expliziten. Das finde ich aus meiner Perspektive schon einen heftigen Satz, weil er entgegen ist von all dem, was auch die wissenschaftliche Forschung hier in der Eignungsdiagnostik sagt. Aber vielleicht, was macht diese Methoden aus deiner Sicht so gefährlich? Also warum ist das aus deiner Sicht systemischen Fehler? Und was für bessere Alternativen fallen dir da ein?
Ja, genau. Herzlichen Dank, dass ich auch hier sein darf. Und sozusagen zu meinen provokanten Statements, die ich da gerne mal so in LinkedIn auch loslasse, die ich auch gerne mit meinen Studierenden diskutiere, vielleicht auch so ein bisschen Stellung zu nehmen. Manchmal kommt da auch viele Sachen ein bisschen zu kurz, ne? Ja, ich denke einfach, oder was weiß ich, wir wissen auch einfach viel, es wird ja auch viel verkauft, ne, was man da so erklärt. Ne? Also Personalauswahl, da werden mit Validitätsstudien um sich geschlagen und so weiter. Viel zitierte Schmidt- und Hunter-Studien, die dann mit Validitäten kommen, wie gut die dann die Personalauswahl machen sollen. Jetzt gibt's neuere Studien von Sacke zum Beispiel, die zeigen halt, das muss man alles nach unten korrigieren. Statt hier 0,51 Prognosevalität für Intelligenz, jetzt sind es nur noch 0,3 und das erklärt ja am Ende nur 9% der Varianz. Und dann sagen wir, oh, Intelligenztest ist das Beste, was wir haben, überhaupt den Berufserfolg vorherzusagen. Aber schon alleine Berufserfolg, da ist nichts objektiv, reliabel, valide. Es wird in einem Jahr eingeschätzt, vorgesetzten Beurteilung eines Jahres. Was ist daran reliabel? Wenn ich gerade den Job im ersten Jahr anfange, dann bin ich im zweiten Jahr wahrscheinlich schon ganz, ganz anders drauf und viel performanter. Oder aber Berufserfolg, ja, das geht von Annahmen aus, die dahinter setzt werden. Dann haben wir Korrelationen dazu und dann sagen wir, oh, das muss ein tolles Verfahren sein. Und das sehe ich als eben sehr kritisch. Das soll nicht heißen, dass wir in einer guten Personalauswahl sehr strukturiert vorgehen wollen. Ja, nur werden halt einige dieser Verfahren aus meiner Sicht systematisch überbewertet und eben auch verkauft. Es geht ja auch schön schnell. Ne? Ich bin ein Dienstleister, ich habe ein Personalauswahlverfahren, ich habe da ein System entwickelt, da sperrst die Bewerber davor ein, lass die dort durchtesten und dann sagt mir das System, fang mal mit den drei an, die sind am intelligentesten. Mhm. Aber was wir uns fragen müssen, was messen denn diese Verfahren eigentlich? Ja, was messen die eigentlich? Ja, was misst denn ein Intelligenzverfahren? Was soll denn die Intelligenz eigentlich sein an dieser Stelle? Ja, und da wissen wir aus vielen Studien, dass die rausfinden, naja, genau genommen messen sie keine Intelligenz, sondern einfach nur das Stresslevel. Ja, wir rutschen ja automatisch in diesen Test, in unser schnell denkendes System. Und wir haben ja nicht viel Zeit. Wir müssen das schnell lösen. Diese tollen Intelligenzaufgaben, die löse ich alle, wenn man mir nur genügend Zeit gibt. Komme ich bis zum Schluss durch. Und wenn ich unter Zeitdruck bin, wäre ich panisch, wäre ich stressig, wäre ich hektisch. Und die Leute messen irgendwas anderes, aber nicht meine Intelligenz.
Jetzt vielleicht eine Folgefrage von mir. Jetzt ist die Arbeitsrealität ja häufig sehr ähnlich. Also da hat man ja nicht selten die Situation, dass es auch schnelle Themen gibt, die auf einen einprasseln. Und natürlich würde ich viele der Dinge, die ich so zu entscheiden habe als Führungskraft, auch viel, viel besser entscheiden, hätte ich manchmal mehr Zeit, mehr Information und von allem mehr. Ich formuliere es mal ganz drastisch. Aber die Realität ist ja häufig doch so, wie es auch im Test ist. Es gibt eine beschränkte Zeit, beschränkte Informationen und ich kann mit den Informationen, die ich habe, die vielleicht logisch zusammenhängende Entscheidungen treffen und vorangehen. Und das kann ich besser oder schlechter machen.
Und da ist doch genau der Punkt, Arthur. Die Realität ist genau nicht so. Das ist, hört auf, das zu sagen. In wie vielen Situationen muss ich unter Zeitdruck irgendwas entscheiden? Das möchte ich mal. Wie viel Prozent des Tages muss ich unter Zeitdruck ständig irgendwas? Bei den meisten Sachen haben wir doch Zeit. Wir machen doch Management-Meetings. Wir haben eine Balance-Scorecard. Wir machen eine Strategie. Wir machen Workshops, um uns was zu überlegen. Genauso, wir wollen doch nicht hoffen, dass ein Pilot, wenn das Flugzeug zum Abstürzen kommt, erstmal das Manual lesen muss, wie das Flugzeug zu bedienen. Ich hoffe, die haben das vorher trainiert, was in welchen Situationen sofort zu tun ist. Da denkt man nicht mehr nach. Da handelt man nach Reflex. Das hat man eingeübt.
Ja,
zweifeln, dass wir das sehr häufig tun müssen. Das glaube ich nicht.
Jetzt weiß ich sehr häufig nicht. Allerdings hast du natürlich recht, wenn du sagst, die manche Entscheidungen sind wiederkehrend und Situationen sind im besten Fall trainiert. Und doch trennt sich da, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen von schneller Auffassungsgabe und langsamer Auffassungsgabe. Und natürlich kannst du, ich sag mal, eine etwas langsamere Auffassungsgabe, also völlig wertneutral, wie ich es sage, kompensieren durch eine gewisse Erfahrung mit den immer gleichen Themen, weil das dann eine bessere Entscheidung vor sich bringt. Aber bevor wir dazu tief einsteigen, wäre meine Frage, was ist denn vielleicht auch eine Alternative, die du siehst? Also wenn du sagst, das sind keine Sachen, die sinnvoll sind und kognitiver Leistungstest hin oder her, ob das jetzt verkauft wird oder nicht, ob es gut ist, ob es die Intelligenz tatsächlich misst oder nicht, was ist denn dein Vorschlag als alternativer Weg, der auch, also in der Hoffnung, ein bisschen valider ist als Würfeln? Ja.
Lass uns gleich dazu kommen. Lass mich doch vorher noch mal ganz kurz erklären, warum wir mit diesen ganzen Systemen, die wir bauen, immer mehr Fehler produzieren. Ja, wir reden doch sehr gerne von den Wahrnehmungsfehlern. Das ist wichtig, um dann später die Lösung zu verstehen. Na, was sind denn Wahrnehmungsfehler? Wir haben bestimmte Verzerrungen, Halo-Effekt, Nikolaus-Effekt und wie sie alle heißen. Das sind uns allen bekannt. Ne? Aber das sind ja, wir nennen die immer Fehler. Das sind keine Fehler. Es sind unsere Heuristiken, die haben wir gelernt, um zu überleben. Das sind einfach Dinge, die wir tun, wenn wir unter Druck geraten und schnell denken müssen. Dann passieren diese Fehler, weil wir uns nicht Zeit dafür lassen. Die haben uns aber prinzipiell geholfen, das überlebt. Das sind keine Fehler. Es ist so dieses, nach Kahnemann war das damals dieses System, System 1, System 2, ist umstritten, das Modell von denen. Da gibt es jetzt ein Kontinuum, was jetzt neu da belegt ist dazu. Aber es gibt diese zwei Mechanismen. Also wir funktionieren anders, wenn wir unter Druck agieren, als wir sozusagen, wenn wir Zeit haben zu agieren. Und dort passiert es eben halt, dass wir, wenn wir quasi wenig Zeitdruck haben, wir nicht mehr wirklich die volle kognitiven Fähigkeiten dieser Person messen, sondern vielleicht eine Stressbelastung. Einverstanden. Es kann sein, dass dann diese Person, ne, das ist ein wichtiges Thema, das können wir messen. Das ist doch gut, wie stressfähig kann jemand mit sowas umgehen. Ne? Auf der anderen Seite ist sowas wie Aufmerksamkeitsspannen. Sind auch gute Sachen. Ne? Ich muss wissen, wenn ich am Flughafen sitze und muss auf das Gerät gucken, hier, wenn ich hier die Klamotten durchgescannt werden, ob da Wappen, ich muss da ziemlich aufmerksam auf diesen Bildschirm gucken. Das muss ich eine Weile aushalten sozusagen. Oder Höhentauglichkeit, wenn ich Gerüstbauer bin. Das sind kognitive Fähigkeiten, die kann ich testen oder räumliches Farbsehen. Die sind alle relevant. Die sind alle relevant. Stehe ich über. Nur sobald wir anfangen, komplizierte psychologische Dinge zu messen, wie Intelligenz, wo wir uns nochmal streiten, was ist das eigentlich überhaupt? Ne? Da hört es dann bei mir auf. Da habe ich dann keine Akzeptanz mehr dahinter. Ne? Natürlich wird jemand, der intelligent sein, seinen Weg im Leben machen. Durch Schleue, durch Raffinesse. Aber ob der wirklich gut ist, das ist sein nochmal dahingestellt. Aber der wird seinen Weg machen. Der ist ja schlau. Ne? Ob er wirklich einen guten Job macht, das bezweifle ich. Also muss man nicht bezweifeln, aber das hängt nicht miteinander unmittelbar zusammen. Und wenn man das versteht, dass quasi machen wir Beobachterschulungen, um diese Wahrnehmungsfehler auszumerzen. Aber dort wird oft bloß wieder letzten Endes mit Stereotypen gearbeitet. Menschen werden in ein Schema gepresst. Oh, ich bin jetzt der immer den Mittelwert wählt und immer das. Oder ist das überhaupt eigentlich so? Da passieren wieder andere Effekte. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir versuchen die statistisch, quantitativ zu messen, wo eigentlich qualitativ geforscht werden muss. Es gibt also die zwei Hauptforschungsdimensionen. Quantitative Forschung, qualitative Forschung. Und wenn wir Menschen kennenlernen, müssen wir viel stärker qualitativ forschen. Das heißt, das bringt uns jetzt zu dieser Brücke. Wie müsste denn Auswahl eigentlich sein? Und dort natürlich muss man jetzt unterscheiden. Habe ich viele Menschen zur Auswahl? Also muss wirklich rigoros ausselektieren? Oder sind es eher wenige? Ne? Ich rede mit einigen Pflegeeinrichtungen, die sind froh, dass sie überhaupt einen Pfleger haben. Da fängt einfach an. Die machen gar keine Auswahl mit denen. Was soll das? Ja, die machen so ein kurzes Kennenlerngespräch, hat schon mal einen Patienten gesehen, weiß irgendwas. Das sind so rudimentäre Kriterien. Bei den Unternehmen, die doch den Luxus haben, dass sie doch vielleicht wäschekörbeweise Bewerbung haben, soll es ja immer wieder noch geben, oder jetzt ja gerade wieder in der aktuellen Situation, da braucht man natürlich andere Mechanismen. Und da kann man immer wieder die ABC-Analyse, aber die neu interpretierte sozusagen nehmen, nicht die alte. Es kommt ja aus dem Einkaufsmanagement und man sortiert die Kandidaten ein. Was ich dort vorschlage, ist, es gibt C-Kandidaten. C-Kandidaten sind alle die, die Mindestanforderungen schaffen. Das sind objektiv messbare Sachen. Hat einen Führerschein, eine Approbation, das notwendige Sprachlevel, das, was das Unternehmen entscheidet, was du mindestens hier brauchst. Mit dem Gerüstbau, das muss der Höhentag tauglich sein. So, dann kommen die B-Kandidaten. Das sind jetzt die, die ich durch qualitative Forschung, durch Interview, tiefe Gespräche versuche ich, die kennenzulernen. Von mir aus STAR-Methode ist ja da überall bekannt. Ja, welche Situation hast du erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du erreicht? Und was man dort bei der STAR-Methode immer ergänzen muss. Oh, was hast du gelernt? Das fehlt an der STAR-Methode. Das ist für mich aber wichtig. Also wie hast du dich verändert? Um dort den Menschen kennenzulernen und damit aus diesen Sichtweisen machst du ein ganz subjektives Ranking deiner Kandidaten sozusagen. Dann hast du so der am besten ist, also Basisanforderungen können die können alle programmieren, die haben alle schon mal Pflege gesehen und jetzt rankst du diese Kandidaten danach. Und jetzt, was wird davon der A-Kandidat? Der A-Kandidat davon wird derjenige sein, wo du als Unternehmen dir vorstellst, den kann ich am besten binden. Wir haben oftmals, dass Führungskräfte kommen und sagen, ich will diesen ITler haben, weil was der alles kann mit den Big Data und Data Science und Programmieren, das ist super für unser Unternehmen. Ja, aber wir sind vielleicht ein langweiliger medizinischer Versorgungsdienst, wo einfach nur langweilige IT gemacht wird. Da kann der sich nicht selbst verwirklichen. Ich brauche dort jemanden, wo ich eher in der Lage bin, den kann ich binden, weil der andere haut mir doch dann gleich wieder ab. Wenn ich den einstelle, das kostet mich doch gleich wieder viel Geld. Das heißt, A-Kandidat sind die B-Kandidaten aus der oberen Liste, wo ich aber der Meinung bin, die kann ich am besten binden. Und wir brauchen diese Vorgehensweise, also das Messen, was man objektiv messen kann, nicht zu komplizierte Konstrukte messen und dann wirklich ein Kennenlernen dieser Menschen. Wir reden ja immer auch vom Employer Branding. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt schicke ich die Leute durch die Testbatterien durch, habe ein tolles Employer Branding aufgebaut und jetzt kommt die da relativ genervt aus diesen Tests wieder raus. Und was war denn das hier eigentlich? Ja, also wir haben dort viele Konflikte, die wir dort haben. Also wie führen wir Kandidaten durch irgendwelche Testbatterien durch? Das muss man sehr gut abwägen an der Stelle.
Da fallen mir ein paar Sachen zu ein. Ich fange mal bei einer konkreten Sache ein. Ich glaube, diese Testbatterien sind erstmal super selten auf dem Markt. Dadurch gibt es, glaube ich, relativ wenige Studien, wie man da rauskommt. Das würde ich jetzt nämlich an der Stelle einfach mal herausfordern wollen, weil ich glaube, dass insgesamt die Menschen in ihrem Erleben so unfaire Auswahlverfahren vor der Brust haben, dass sie sich freuen über etwas, was tatsächlich strukturgebend ist und objektiv. Und das ist ein Test, ob er jetzt gut oder nicht ist. Das lasse ich mal außen vor, aber in der Wahrnehmung. Zweitens, eine Frage, die ich habe, was ist denn in dem Konstrukt, was du aufbaust, was davon ist denn messbar? Und gerade dieses Thema, was du sagst, wie du Leute in die B-Kategorie legst, was misst du denn da dann? Also und vor allem, warum ist das objektiv und valide? Weil die STAR-Methode ist eine Variante, das ist richtig. Aber wie misst du das? Was ist da aus deiner Sicht zu verbessern?
Ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man Menschen bezüglich Motivation und Werte oder Teamfit oder Jobfit objektiv vermessen kann. Es geht nicht.
Das hatte ich auch gar nicht gefragt. Ich habe dich gefragt, in die Kategorie B, die du dir reinlegst, was du sagst, das muss messbar sein, qualitativ. Was ist qualitativ messbar da? Das würde ich gern verstehen, um weiter zu spinnen, deinen Gedanken besser zu folgen. Weil bisher alles, was du gesagt hast, finde ich voll richtig. Aber was ist denn qualitativ denn messbar im Vergleich zu etwas, was quantitativ messbar ist?
Also ihr kennt ja die Gütekriterien der quantitativen Forschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität. Ne? Genau, gibt es Gütekriterien der qualitativen Forschung wie Nähe zum Subjekt. Ich will dort subjektiv sein. Ich will dieses subjektive Erleben haben. Und was wir dort brauchen, ist zum Beispiel verschiedene Sichtweiten. Deswegen gibt es ja sowas wie meinen Empfehlungsbund, den ich sozusagen mache. Weil wir bekommen dort empfohlene Kandidaten von anderen Unternehmen als Arbeitgeber zuvermittelt. Das hat ein anderer Personaler, ein anderer Fachbereich, gar nicht aus meinem Unternehmen, hat ihn einfach wahrgenommen und gibt sozusagen diesen weiter, diese Peer-Reviews, diese...
Ja, aber da würde ich gerne mal kurz reingrätschen, nur ganz kurz. Sorry, wenn ich da jetzt einmal kontrovers gehe, weil das widerspricht ja auch dem, was du eingangs gesagt hast. Weil wenn es nur Mitarbeitermessung einmal im Jahr gibt, so ein Review, wie performt jemand, und da stimme ich dir 100% zu, während die Auswahl aus meiner Sicht recht strukturiert und messbar sein kann, ist hinten raus die Messbarkeit von Leistungen im Unternehmen recht schlecht messbar oder überhaupt nur erforscht, wie es zu messen ist. Daher meine Frage, diese Empfehlungen, die du aussprichst von dem Peer und links und rechts, wie kann man denn da sicherstellen, dass das nicht auch komplett verzerrt ist und dass die Leute sich komplett irren? Genau. Und da fehlt für mich dann diese Objektivität, weil dann ist es einfach nur, ich mag den Jörg lieber als den Stefan, also empfehle ich den Jörg weiter und der Stefan ist außen vor, aber auf den Job als Buchhalter wäre eigentlich der Stefan besser geeignet und der würde da viel glücklicher drin werden. Und das ist für mich der Unterschied zwischen, du sagst sehr viel richtige Dinge, aber dafür braucht es ja auch gewisse objektive Messkriterien für den Job, nicht für den Menschen, weil da bin ich ganz bei dir.
Also in der qualitativen Forschung gibt es diese objektiven Messkriterien nicht. Ich spiele auch gar keine Rolle. Sondern es geht nur darum, was wurde erlebt, wie wurde das reflektiert und was hat er gemacht. Das heißt, das, was wir messen, was wir wahrnehmen, was wir aufzeichnen, es sind ja Texte, die entstehen. Und die muss ich jetzt erkennen können. Daraus kann ich meine Star-Methode ableiten und so weiter. Ich erzähle eine Situation, da gab es ein Problem, wie ist er damit umgegangen. Und wenn er mir das schlüssig und authentisch erzählt, wo ich auch Nachfragen stehe und das Ding platzt nicht in der Luft, ist keine ausgedachte Anekdote, dann habe ich ein tieferes Verständnis von der Person. Und wenn du das dann noch mit von verschiedenen Personen so eingeschätzt bekommst, ja, deswegen machen wir ja strukturierte Interviews. Nur mein Plädoyer ist, ein halbstrukturiertes Interview zu machen und sich auf die Geschichten der Person einzulassen, sozusagen. Das braucht es. Ne? Also gegen diese Interviews geht es ja nicht rum. Wir müssen es ja irgendwie kennenlernen. Mhm. Aber es geht darum, in der B-Liste, nachdem man die fachlichen Sachen erstmal so abgeklärt hat, da kann das prinzipiell. Ja, ich gehe davon aus, der Buchhalter machen kann. Da gucke ich mir, davon kann ich einen Buchhaltungsaufgabentesten überlegen, keinen psychologischen, sondern ich lasse den eine Arbeitsprobe machen oder irgend sowas.
Richtig.
Kann ich alles machen.
Richtig.
Mal unbenommen, aber wenn es um Persönlichkeitstests geht, ja, oder Intelligenztests, die was zu komplex sind, dann messen wir was völlig Quatsch, was auch, sagt mir auch Kinder, wie intelligent soll denn ein Vertriebler sein? Was soll denn die IQ-Spanne? Wie extrovertiert soll ein Vertriebler sein? Wir haben keine Cut-Off-Werbe, das ist dieses Illusion of Measurement, was man immer wieder dort in schönen in Studien sehen, da wird Scores mit Bedeutung verwechselt.
Ich glaube, du sprichst ein anderes Problem an, als der Ursprungskommentar auch gezeigt hat. Das Problem ist nicht, dass die Tests für sich irgendwas messen, was vielleicht nicht präzise ist, sondern dass die Ergebnisse von Laien interpretiert werden, die nicht wissen, was genau gemessen wird. Es ist ja häufig so, dass, nehmen wir mal einen Test, der tatsächlich bis zum gewissen Grad recht valide Ergebnisse hat. Ja, ich möchte da keinen nennen, weil ich mache keine Werbung, aber nimm mir einen, das ist jetzt nicht irgendwie DISC oder sonstiges, sondern wirklich etwas, was auf Studien beruht, wo Leute wiederholen, die ähnlichen Ergebnisse haben.
Wir können doch Big Five nehmen.
Nimm mir die Big Five, nimm mir die. Ja, da gibt's auch schon Diskussionen dazu, ob die jetzt valide sind oder nicht. Deswegen habe ich keinen Namen genannt, Jörg. Ich möchte auch gar nicht hin. Mir geht's darum, es gibt Verfahren, die sind bis zum gewissen Grad valide. Die werden im besten Fall vom Psychologen erstellt mit einem Fundament und die haben Ahnung, was sie tun. Und dann gibt es Laien wie mich, ich formuliere es mal ganz konkret, die weder psychologisch ausgebildet sind, noch ein Fundament da drin haben. Und wenn ich das unreflektiert nehme und du sagst Extrovertiertheit, bitte möglichst viel. Ja, weil ich brauche jemanden, der extrovertiert ist. Das ist genau der Fehler. Der Fehler ist nicht, ich habe hier keinen Cut-off, oder? Es geht darum, dass die Interpretation und die vor allem Analyse der Testergebnisse von Laien gemacht werden und deswegen werden falsche Rückschlüsse. Da bin ich komplett bei dir. Was du aber sagst,
ja,
du siehst es anders,
ja,
bitte.
Also, ja, also wir haben sowas wie die Big Five zum Beispiel, ne? Und da sehen wir zum Beispiel, wenn man das jetzt wieder mit Berufserfolg korreliert, da sehen wir, da korreliert so gut wie gar nichts außer Gewissenhaftigkeit. Na, wer hätte das gedacht? Es geht ja auch um Arbeit, ja? Also wenn ich nicht gewissenhaft bin, mache ich ja Freizeit. Wenn ich gewissenhaft sein muss, hört sich das nach Arbeit an. Ne? Also gewissenhaft ist doch das Einzige, was bei den Big Five zum Beispiel irgendwie nennenswert mit Berufserfolg und aber auch nur deswegen, weil es ja irgendwie total kausal logisch ist, es ist ja Arbeit. Aber zum Beispiel Extroversion oder sowas, das mit Vertriebserfolg, das funktioniert überhaupt nicht an der Stelle, weil es gibt genauso gut einen Vertriebler, der eher introvertiert technisch sein sollte, weil er auf technische Augenhöhe sozusagen ein Produkt rüberbringen muss.
Ja, aber darum geht es bei Persönlichkeitstests ja gar nicht. Bei Persönlichkeitstests geht es darum zu erfahren, wie die Gegenseite in einem Norm dann mal reinfällt. Wer das nimmt und sagt, ich hätte gern besonders jemanden, der so ist, dann macht, das ist ja schon der Kardinalsfehler im Ergebnisinterpretation. Da geht's darum, ich habe diesen Job und ich möchte besser verstehen, wer mir gegenüber sitzt, damit ich den Fit in die Rolle ganz gut reindenken kann. Weil, wenn mein Team zum Beispiel besteht aus Menschen, die sind sehr extrovertiert und ich brauche hier jemanden, der eher ruhiger ist und analysiert und dann erst kommuniziert, dann kann ich das anhand des Ergebnisses am Ende doch ein Stück weit rausfinden, indem ich dann auch folgend Star-Methodik-Techniken frage, wie sich jemand in der Vergangenheit verhalten hat. Weil es geht nicht darum, ein Ergebnis blind anzunehmen. Da bin ich komplett dagegen. Wenn man es sinnvoll einbaut und nutzt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Weil ich möchte dir mal eine Sache einfach nur ganz offen sagen. Auch wenn ich glaube, verstehe, woher du kommst, ist jedoch deine Position, die fördert am Ende Folgendes. Die führt dazu, dass da draußen die Leute, die beschissene Personalauswahl machen, sich bestätigt fühlen, es reicht ja einfach nur ein Gespräch und ich muss gar nichts vorbereiten und alles ist gut. Und das ist für mich die Gefahr. Ja, weil am Ende, ich weiß nicht, wie oft du dich, das weiß ich wirklich nicht, wie oft du dich mal bei unterschiedlichen Firmen draußen beworben hast und Bewerbungsverfahren angestoßen hast. Was man nämlich normalerweise bekommt, ist, führ mich mal durch deinen Lebenslauf. Was sind eigentlich deine Stärken? Ja, und wenn ich deinen Chef von vor 20 Jahren fragen würde, was würde der sagen, was sind deine Schwächen? Und das sind Fragen, die haben mit dem Job an für sich nichts zu tun, aber das ist die Realität da draußen. Und demgegenüber steht ein etwas strukturierteres Verfahren. Deswegen bin ich auch so angesprungen auf deinen Kommentar, weil du suggerierst, dass Struktur nicht sinnvoll ist. Und das ist nämlich gefährlich.
Also Arthur, jetzt haust du ganz viel in einen Topf. Also es ist ja schon ein Eintopf, den wir jetzt haben. Das kommst du, ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass man keine Struktur nicht machen soll. Ich habe ja gerade die ABC-Analyse. Das ist sehr strukturiert, wie ich Personalauswahl mache. Ja, aber wir können ja nun nicht immer alles in den Sippentopf führen und die Konstrukte hin und her rühren, wie wir wollen. Wir müssen mal gucken bei dem, was es ist. Ja, nehmen wir mal die Persönlichkeit. Wir müssen es einem Beispiel ein bisschen darstellen. Ne? Hm? Du sagst zum Beispiel, ich suche jetzt in dem Team, der soll jetzt introvertierter sein. Dann wird das Problem, ich denke, das läuft völlig schief. Also der Introvertierte wird eingehen bei den ganzen Extrovertierten. Der wird aufgefressen werden. Ich sehe das ganz anders. Also wenn man so rangeht, macht man jeglichen Fehler, den man gehen kann. Das ist ja vom Grundansatz schon falsch sozusagen. Also ich glaube ja eher, wir müssen uns bewusst werden, was wir sinnvoll messen können. Und auch gerade Persönlichkeit haben wir eben gemerkt, die Konstrukte selber werden, da werden Items gebildet, Fragen gebildet sozusagen, die werden validiert, wiederholt getestet. Und ja, die haben dann wenig Varianz und Streuung, also sind stabil und reliabel. Trotzdem gibt es einen Buchhalter, der den Fragebogen im beruflichen Kontext sehr introvertiert formuliert, aber dann hast du nicht gelernt, dass der auch Karaoke singt und auf der Bühne ist er total extrovertiert, weil er komplett einen anderen Kontext halt hat. Das ist sehr kontextsensibilisiert. Ich bin natürlich dort sicher, wie zum Beispiel jetzt in diesem Podcast, wenn ich Ahnung von der Materie habe, wenn du mir mit irgendwas anderem machst, würde ich vielleicht meine Klappe halten und nicht so viel reden. Und das kommt an, wie gut bin ich in diesem Thema drin? Wie viel Wissen habe ich? Nein, wir brauchen Struktur. Das soll gar nicht das sein. Ich denke nur, dass wir versuchen, den Intelligenztest oder Persönlichkeitstest als die Allzweckwaffe für alles irgendwie einzusetzen. Und das sind sie aber eben nicht, sondern teilweise sogar eher hinderlich sozusagen bei der Interpretation. Und ich glaube, auch nicht. Am Ende geht es ja immer darum, wir wollen interpretieren. Natürlich geht es auch darum, eine Auswahl zu treffen. Also muss ich doch irgendwie sagen, wie extrovertiert soll der jetzt sein oder wie intelligent, welchen IQ sollen denn die Vertriebler jetzt haben an der Stelle. Und es gibt dort keine sinnvollen Bandbreiten. Ich kann nur sagen, da nehme ich eben immer den Intelligentesten. Aber wie relevant ist das für diese Stelle? Ich glaube sogar, es gibt viele Jobs, da ist es gar nicht so notwendig. Ich rede was von ganz vielen Jobs, die mir in den Kopf einfallen, die, wo man gar nicht so intelligent sein muss. Da muss man den ganzen Tag einfach nur irgendwas machen nach Anweisung. Deswegen denke ich, ich bin der Meinung, ja, lass uns was messen, was wir quantitativ messen können, wie Dinge, die einfache psychologische Konstrukte sind, wie Höhentauglichkeit, räumliches Sehen etc., wenn das für den Beruf notwendig ist, was wir auch gut verstehen, was da grundpsychologisch passiert, oder eben so Sachen wie Führerscheine, Approbation, das könnt ihr messen, das ist auch analytisch. Und dann ins Interview finde ich es überhaupt nicht falsch, nach dem Lebenslauf zu fragen. Gut, die Stärken-Schwächen-Geschichte, die können wir uns verkneifen, die brauchen wir nicht, aber zum Beispiel mit den das ist dann Einstieg für mich der Lebenslauf. Sie waren in der Position, aber dann fange ich dort mit der Star-Methode an. Das ist doch nicht, dass er mit nur den Leben, den habe ich ja schon gelesen, sondern ich will wissen, in dem Lebenslauf, was hat er genau dort gemacht? Was hat er eingeführt? Was hat er verändert? Welche Ergebnisse hat er erreicht? Ne? Da steht doch alles meistens im Lebenslauf nicht drin. Es ist ja nur ein Einstieg damit, um die Star-Methode dort drin sozusagen anzuwenden und vor allen Dingen, was hat er gelernt zu lernen? Und das muss strukturiert sein. Und diese Subjektive, das ist aber dann eine Subjektive, weil der eine hört die Geschichte so, das ist qualitative Forschung tatsächlich. Und man lässt sich auf das Gespräch ein. Da kann auch sein, dass ich einen zweiten Interviewer mit mir drin habe, vielleicht ich bin der Personal, der andere aus dem Fachbereich, der interessiert sich dann auch, wie war das da genau? Was hast du denn da genau gemacht? Weil wir einfach den Menschen kennenlernen wollen. Und das ist schon mal sehr schwierig, einen Menschen in der Stunde Interview kennenzulernen. Ja? Ob das mein Freund werden soll, soll ich dir in der Stunde sagen. Ob ich mit dem die Krisenzeit mal durchmachen will. Und das ist eine Herausforderung. Und da hilft mir auch keiner dieser komplizierten Tests dahinter.
Aber das strukturiert sein. Da sind wir uns ja einig. Also ich glaube auch nicht, dass IQ und Persönlichkeitstest alleine alles lösen. Wo ich schon eine gewisse, also wo ich definitiv die Dinge anders sehe, ist, es muss eine Mischung sein, außer Personen kennenlernen, und da bin ich ganz bei dir, weil das ist total wichtig, aber es braucht für mich einen Anforderungsbezug. Warum? Weil wenn du jedes Gespräch anders führst, dann kannst du für dich ja auch gar nicht erfassen, wie vergleiche ich denn jetzt diese beiden Kollegen miteinander in Bezug zu dem, was ich hier suche. Und da ist genau das Problem, dass Personaler dann eben den einen das fragen und den anderen das und bei dem hier tiefer einsteigen und bei dem anderen dort und dadurch für sich selber anfangen, Äpfel mit Birnen miteinander zu vergleichen. Nicht, weil die Personen, die sind natürlich Äpfel und Birnen, aber mein Job ist es nicht. Und wenn man das nicht gut hinkriegt, nicht strukturiert darstellt, wie soll man das denn lösen?
Und deswegen gibt es teilstrukturierte Interviews in der qualitativen Forschung. Ich bitte euch dann jeden Personaler, nicht nur die quantitative Forschung perfekt zu beherrschen, sondern ganz stark die qualitative Forschung perfekt mit ihren 12 Gütekriterien, die dahinter stehen. Ja? Und die beschreiben eigentlich auch das, wie man dort eben Fehler in der Bewertung, Interpretation eben vermeidet. Und ich habe einen Codierleitfaden. Ja, dieser Codierleitfaden, ich suche ja in den Antworttexten nach gewissen Mustern. Und das kommt aus dem Anforderungsprofil zu der Stelle natürlich raus. Das heißt, zum Beispiel Critical Incident wird er dann gerne nach Flanagan verwendet. Ich überlege mir Situationen anhand des Lebenslaufs, die mir der Bewerber erzählt, in denen der bestimmte Herausforderungen lösen muss. Und diese Situationen sind von Bewerber zu Bewerber, suche ich die gleichen. Bei dem einen war das aber das Change-Projekt, bei dem anderen war das ein IT-Projekt. Aber Das ist im Prinzip eine ähnliche Situation. Damit finde ich es vergleichbar wieder hin. Aber
ja.
Die Geschichte, die ich dann höre, ist wieder ein bisschen eine andere. Ja?
Und da sind wir auf dem gleichen Punkt.
Ich will es ja vergleichen.
Da bin ich ganz bei dir. Der Punkt ist, wenn man einfach, deswegen, da bin ich ja drauf gesprungen, Lebenslauf, ja, wenn du nur durch den Lebenslauf führst, wenn ich hingegen eine kompetenzbasierte Frage nach der Star-Methode frage, wo hast du sowas Ähnliches schon mal gelöst, dann sucht jeder aus dem Lebenslauf das Richtige raus, was relevant ist, und da kann ich nach Mustern gucken. Da bin ich komplett bei dir. Da haben wir auch schon Folgen zugemacht, sowohl zu Critical Incident als auch zur Star-Methode, die genau das auch abbilden. Und da sind wir ganz dabei. Ja, also wir sehen es sehr, sehr ähnlich. Nur für mich hat sich so angehört, auch in dem Kommentar, nach dem Motto, Autounfälle passieren so oder so. Ja, das heißt, egal wie sicher die sind, es gibt immer Autounfälle, und da es die gibt, deswegen brauchen wir keinen Sicherheitsgurt. So klang das für mich im Kommentar.
Naja, das ist aber dann eine Interpretation herauszulegen. Mir war nur wichtig zu erklären, dass wir die ganzen, dass wir systematisch mit vielen dieser Auswahlmethoden, die da propagiert werden, wo auch ganze Dienstleister da aus dem Boden poppen und da irgendwelche Tools zur Verfügung stellen, eigentlich mehr Fehler produzieren, als sie irgendwie verhindern eigentlich sollen. Ne?
Und das muss man sich einfach bewusst machen. Da sind wir uns komplett einig. Wenn ich mir die Landschaft angucke an zigtausend verschiedenen Testverfahren für alles Mögliche, dann ist das als Laie, wenn man jetzt nicht eine psychologische Grundausbildung hat, auch nahezu nicht zu unterscheiden, was da gutes Marketing ist und was ein Fundament hat und was das Fundament ist und was das überhaupt tatsächlich misst, wenn es was misst. Und da die Unterscheidung zu fahren ist, sehr schwer.
Das ist auch schwierig als Recruiter. Man hat da viele Leute, soll ich mit allen Tüten lange Gespräche machen. Machen wir so ein Testverfahren, das können die zu Hause ausfüllen. Das ist alles schön einfach.
Aber ich habe da eine Frage an dich. Und das ist jetzt wirklich in der Richtung fachlich die letzte Frage, bevor ich die Abschlussfrage an den Stefan übergebe. Und du sagtest C, und das finde ich gut, das sind alle, die Mindestanforderungen erfüllen, wenn es so gibt. B B und A. Das klang aber jetzt mal, wie du sagtest, in der Realität, man hat sehr viele Bewerbungen. Wenn jetzt 100 Leute die C-Kriterien anfüllen, du kannst ja nicht ernsthaft davon ausgehen, dass man 100 Interviews führt, um rauszufinden, wer B und A ist. Also wie willst du denn, und das ist ja der erste Schritt, ist die Dokumentenanalyse. Das ist CV-Screening, das ist Zeugnisse angucken, vielleicht auch noch irgendwelche relevante Fragen vorab gestellt haben für den Job. Sowas wie Führerschein, ja oder nein, ja, so wie du sagst. Wie willst du denn in dieser Menge, und manche haben das, wie willst du denn da diese notwendigen Interviews, die zu führen sind, sicherstellen? Das ist ja aufwendig.
Ja, also man muss sich dann, nachdem man da die, sagen wir so, die knallharten objektiven Kriterien, die ganz klar erfüllt sind, dann weichere Kriterien, wo man auch falsch liegen kann, raus. Und also eine Senior-Personensuche, und ich habe sehr viele Bewerbungen, naja, dann gucke ich mir eben zuerst mal die Leute an, die 10 Jahre Berufserfahrung, mit denen an, sozusagen. Dann, aber das ist aber dann so ein Kriterium, was nicht mehr so gut ist. Ja, kann auch 10 Jahre dabei gewesen sein. Also du wirst irgendwie einen Anfang machen. Du fängst dann an, aus diesen vielen C-Kandidaten zu fischen, machst einen Educated Guess nach Schwächeren. Die sollte man auch bewusst werden. Wenn wir dann zu viel haben und es ist jetzt nicht, ich kann ja nicht mit 100 Leuten jetzt ein Interview machen, nach meiner Definition, dann müsste man sozusagen dort ein paar andere Kriterien heranziehen, die man dann sozusagen noch mit rannimmt.
Ja, okay, ja gut. Dass berufliche Erfahrung kein guter Prädikator ist für zukünftiger Erfolg beziehungsweise Performance.
Aber man wird irgend so was Schwammigeres nehmen müssen, um irgendwie einen Anfang zu machen bei den
Kandidaten. Ja, das ist okay. Auch das Verfahren hat keine Lösung für den Fehler zweiter Art, höre ich raus. Das ist richtig.
Und ich will nur betonen, bitte vergesst die qualitative Forschung an der Stelle, weil die ist es am Ende. Am Ende ist es die qualitative Forschung. Dieses Vermessen setze ich immer ganz am Anfang mit Basiskriterien, durch das Vermessen nur die Vorauswahl zu machen und dann lernt die Person kennen sozusagen.
Na guck, dann sind wir doch näher beieinander, als es anfangs zwischendurch und auch jetzt klang, weil da sind wir komplett dabei, weil für mich ist es immer ein Set an Auswahlmethoden, ob man jetzt so eine Tests hat oder nicht, aber es ist immer multimodal aufgebaut, unterschiedliche Perspektiven, aber die Basis ist zu wissen, was man sucht und vorher sich gut Gedanken zu machen, was sind die Anforderungen, was sind kritische Situationen und was mache ich dann hinten raus im Auswahlverfahren. Für alle HörerInnen da draußen, was höre ich raus aus dem Gespräch mit Jörg? Was macht ihr morgen anders? Und Jörg, du kannst gerne korrigieren und hinzufügen, aber dein Plädoyer ist, befasst euch etwas intensiver auch mit teilstrukturierten Interviews, auch damit Situation-Star-Methoden euch rauszuholen und auch mit qualitativen Aspekten der Auswahl. Wenn du da für uns im Nachgang irgendeine Art Quelle hast oder Studie, Artikel, was dir einfällt, wir verlinken das gerne in den Shownotes, damit man sich tiefer damit befassen kann. Für mich, Jörg, sehr schöne, kontroverse Diskussion, mir hat's gefallen. Stefan, ich möchte an dich das Zepter übergeben für die finale Abschlussfrage.
Ja, jetzt kommt zum Abschluss, lieber Jörg, haben wir tatsächlich uns was Neues ausgedacht und bringen zum Ende der Episode immer eine schöne, sehr, sehr valide Fragestellung nochmal mit rein, aber natürlich mit einem ganz klaren Augenzwinkern, ne? Es sind unsere sogenannten Recruiting-Fragen aus der viel zitierten Recruiting-Hölle. Und zum Abschluss der heutigen Episode, Jörg, welcher Gegenstand beschreibt dich am besten und warum?
Oh, welcher Gegenstand beschreibt mich am besten? Das kann man jetzt ernst versuchen zu antworten oder auch irgendwie lustig versuchen zu antworten. Das Lustige fehlt mir jetzt wahrscheinlich zum Beispiel in der Zeit, für das Ernste eigentlich auch. Das wird also eine Ad-hoc-Antwort werden. Welcher Gegenstand bin ich? Ja, vielleicht Lineal und Lupe. Lineal. Ich messe schon gern, aber man muss auch sehr genau hinschauen, was man da gemessen hat eigentlich.
Eingestellt, würde ich sagen, oder Arthur?
Ja, voll. Sofort. Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.